Liebe Zuhörer unseres Radios, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit. Das ist ein Anhang zum letzten Kapitel, wo es um die Frage der Auferstehung des Herrn geht. Alle vier Evangelien, wie auch der Auferstehungsbericht des heiligen Paulus in 1. Korinther 15, das wurde ja ausführlich besprochen, setzen voraus, dass die Zeit der Erscheinung des Auferstandenen begrenzt war. Paulus ist sich bewusst, dass ihm als Letztem noch eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus geschenkt wurde. Auch der Sinn der Erscheinungen ist in der ganzen Überlieferung klar. Es geht zunächst darum, einen Kreis von Jüngern zu sammeln, die bezeugen können, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, dass er lebt. Ihre Zeugenschaft ist wesentlich Sendung. Sie müssen der Welt verkünden, dass Jesus der Lebende ist, das Leben selbst. Ihnen ist aufgetragen, zunächst noch einmal zu versuchen, Israel um den auferstandenen Jesus zu sammeln. Auch für Paulus beginnt die Botschaft immer zuerst mit dem Zeugnis vor den Juden, denen das Heil zuerst zugedacht ist. Aber die letzte Bestimmung des Gesandten Jesus ist universal. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. So bei Matthäus 28. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Grenzen der Erde, Apostelgeschichte 1,8. Brich auf, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden, sagt der Auferstandene schließlich zu Paulus in seinem Berufungserlebnis. Zur Botschaft der Zeugen gehört auch die Ankündigung, dass Jesus wiederkommen wird, die Lebenden und die Toten zu richten und endgültig Gottes Reich in der Welt aufzurichten. Eine große Strömung der neuzeitlichen Theologie hat diese Verkündigung sogar zum Hauptinhalt, wenn nicht zum einzigen Kern der Botschaft Jesu erklärt. So behauptet man, schon Jesus selbst habe ausschließlich in eschatologischen Kategorien gedacht, also endzeitlichen. Und damit, dass das Reich Gottes mit seinem Kommen, mit seinem Wirken definitiv anbricht. Das heißt natürlich dann auch in seiner ganzen Macht, in dem Frieden, den der Messias König den Völkern geben wird und den Menschen. Die Naherwartung des Reiches sei das eigentlich Spezifische seiner Botschaft gewesen. Und die früheste apostolische Verkündigung habe nichts anderes gesagt. Wenn dies der Fall gewesen wäre, so fragt man sich, wie der christliche Glaube hätte Bestand behalten können, als sich die Naherwartung bekanntlich nicht erfüllte. In der Tat steht eine solche Theorie gegen die Texte wie gegen die Wirklichkeit des wertenden Christentums, das den Glauben als gegenwärtige Kraft und zugleich als Hoffnung erfahren hat. Die Jünger haben gewiss von der Wiederkunft Jesu gesprochen, aber vor allem haben sie bezeugt, dass er der jetzt Lebende ist, das Leben selbst. Von dem her auch wir Lebende werden. Aber wie geht das? Wo finden wir ihn? Ist er der Auferstandene, der zur Rechten des Vaters erhöht ist, damit nicht ganz abwesend? Oder ist er irgendwie doch zugänglich? Können wir zur Rechten des Vaters vordringen? Gibt es in der Abwesenheit doch zugleich eine wirkliche Gegenwart? Kommt er nicht erst an einem unbekannten letzten Tag zu uns? Kann er auch heute kommen? Sie merken, der Papst feuert ein ganzes Bombardement von Fragen ab. Diese Fragen prägen das Johannesevangelium und auch die Paulusbriefe geben Antwort darauf. Das Wesentliche dieser Antwort ist aber auch in den Berichten von der Himmelfahrt angedeutet, mit denen das Lukasevangelium schließt und die Apostelgeschichte beginnt. Wenden wir uns also dem Schluss des Lukasevangeliums zu. Da wird erzählt, wie Jesus den Jerusalem versammelten Aposteln erscheint, zu denen noch die zwei Emmaus-Jünger gestoßen sind. Er ist mit ihnen und erteilt Weisungen. Die letzten Sätze des Evangeliums lauten so. Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. Eigentlich müsste Sie, liebe Zuhörer, dieser Text ein bisschen verwundern. Wir haben gehört, ihr seid voll Trauer, weil ich zum Vater gehe aus dem hohen priesterlichen Gebet von Jesus. Und jetzt heißt es hier, dass sie voll Freude waren. Wir würden das Gegenteil erwarten. Wir würden erwarten, dass sie ratlos und traurig zurückblieben. Die Welt hatte sich nicht geändert. Jesus war endgültig von ihnen gegangen. Sie hatten einen Auftrag erhalten, der unausführbar schien und ihre Kräfte überstieg. Wie sollten sie vor den Menschen in Jerusalem, in Israel, in der ganzen Welt hintreten und sagen, dieser Jesus, der gescheitert schien, ist doch der Retter von uns allen? Jeder Abschied hinterlässt Trauer. Auch wenn Jesus als Lebender von ihnen gegangen war, wie sollte sein endgültiges Scheiden von ihnen sie nicht traurig machen? Und doch, da steht, sie kehrten in großer Freude nach Jerusalem zurück und priesen Gott. Wie können wir das verstehen? Jedenfalls folgt daraus, dass die Jünger sich nicht verlassen fühlten. Dass sie Jesus nicht als weit von ihnen in einem unzulänglichen Himmel entschwunden ansehen. Sie sind offenbar einer neuen Gegenwart Jesu gewiss. Sie sind sich gewiss, wie das der Auferstandene nach Matthäus dann auch gesagt hat, dass er gerade jetzt auf eine neue und machtvolle Weise bei ihnen gegenwärtig ist. Sie wissen, dass die Rechte Gottes, zu der er erhöht ist, eine neue Weise seiner Gegenwart einschließt, dass er nun unverlierbar bei ihnen ist, so wie eben nur Gott uns nahe sein kann. Die Freude der Jünger nach der Himmelfahrt korrigiert unser Bild von diesem Ereignis. Himmelfahrt ist nicht Weggehen in eine entfernte Zone des Kosmos, sondern bleibende Nähe, welche die Jünger so stark erfahren, dass daraus beständige Freude wird. So hilft uns der Schluss des Lukas-Evangeliums, den Anfang der Apostelgeschichte besser zu verstehen, indem die Himmelfahrt Jesu ausdrücklich geschildert wird. Dem Entschwinden Jesu geht hier ein Gespräch voraus, in dem die Jünger, immer noch in ihren alten Vorstellungen befangen, danach fragen, ob jetzt die Zeit da sei, das Königtum Israels wieder aufzurichten. Das ist natürlich wirklich ein Volltreffer. Sie müssen sich vorstellen, jetzt hat Jesus ihnen 3 Jahre gesagt, um was es geht. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Das hat er ihnen sicher jetzt oft auch gesagt, nicht nur vor Pontius Pilatus. Es geht ja aus all dem, was wir überliefert bekommen haben, klar hervor. Er hat klar gemacht, dass er kein irdisches Reich aufrichten wird. Jetzt stellen die Jünger die Frage, ob er das Reich für Israel wiederherstellen wird, das davidische Großreich. Sie haben also diesen Traum der Macht immer noch nicht ausgeträumt. Wie niederschmetternd muss es für den Herrn gewesen sein, dass er in dem Augenblick, wo er zu gehen hat, wo er Abschied nimmt, feststellen muss, die haben das Wesentliche gar nicht verstanden. Die träumen immer noch von einem irdischen Reich. Die haben es gar nicht kapiert. Manchmal kann das einem als Lehrer passieren im Unterricht, mir das ist schon manchmal so passiert, dass ich versucht habe, den Kindern etwas wirklich ganz eindringlich mit vielen Beispielen, Erläuterungen nahezubringen. Am Schluss der Stunde stellt den Kindern eine Frage und man merkt, du hast völlig an den Köpfen vorbeigeredet. Die haben es gar nicht verstanden. Diese Vorstellung eines erneuerten Davidreiches stellt Jesus eine Verheißung und einen Auftrag entgegen. Die Verheißung ist, dass sie von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden. Der Auftrag besteht darin, seine Zeugen bis an die Grenzen der Erde zu sein. Die Frage nach Zeit und Fristen wird ausdrücklich abgelehnt. Nicht Gerichtsspekulation, nicht Ausschau nach kommendem Unbekanntem ist die Haltung der Jünger. Christentum ist Gegenwart, Gabe und Auftrag, beschenkt werden mit der inneren Nähe Gottes und aus dieser heraus wirken im Zeugnis für Jesus Christus. Der Papst geht dann auf die Wolke ein, die den zum Vater heimkehrenden Christus umhüllt und aufnimmt. Wir werden das näher behandeln. Ich darf Ihnen für den heutigen Tag Gottes Segen wünschen. Es segne, heile und behüte Sie, heile besonders die Kranken, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.